DW Menschen und Märkte.
EU droht Italien mit Defizitverfahren. Industriekonzern ThyssenKrupp bleibt eine Baustelle. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. Der Streit zwischen der Europäischen Union und Italien über den Haushalt des Landes geht in die nächste Runde. Manche sagen auch, er eskaliert. Die EU hat heute den Haushaltsentwurf Italiens endgültig zurückgewiesen und den Weg damit freigemacht für ein Defizitverfahren gegen das Land. Zur Erinnerung, Italien will deutlich mehr Schulden machen, als die Stabilitätsregeln der Eurozone erlauben. Ralf Sina über die Hintergründe.
Rückblende, September 2011. Ein Sixpack schafft es in die Top-Meldungen der Tagesschau. Hinter dem muskulösen Begriff verbirgt sich ein sechsteiliges EU-Gesetz, welches das Parlament in Straßburg am 28. September 2011 verabschiedet.
Nach monatelangen Verhandlungen verabschiedete das Parlament mehrheitlich den verschärften Stabilitätspakt.
Dieser verschärfte Stabilitäts- und Wachstumspakt, kurz Sixpack, bedeutet neue Regeln für die Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Politische Überwachung in der EU. Die 5 Verordnungen plus eine Richtlinie zielen auf strengere Haushaltsdisziplin, auf schärfere Strafen für Defizitsünder und auf ein schnelleres Krisenmanagement. Besonders interessant für Schuldensünder wie Italien vorgesehen sind
schnellere Strafverfahren durch die EU-Kommission, schon wenn sich ein Staat der Defizitgrenze von 3% nur nähert.
Und wenn sich dieser EU-Mitgliedstaat außerdem bereits durch eine hohe Gesamtverschuldung auszeichnet. Eigentlich darf diese Gesamtverschuldung der EU-Staaten nämlich nur 60% ihrer Wirtschaftsleistung betragen. Auf dem Papier der Sixpack-Vereinbarung außerdem vorgesehen ist
ein strengeres Sanktionssystem, das automatisch greift, wenn nicht eine Mehrheit der Mitgliedstaaten dagegen stimmt.
Was im Falle von Spanien und Portugal bereits der Fall war. Die Sanktionen wurden ausgesetzt. Doch in der Theorie der Sixpack-Vereinbarung sieht alles sehr streng aus. Und der CSU-Europa-Abgeordnete und Finanzexperte Markus Ferber war vor 7 Jahren ein geradezu euphorischer Sixpack-Anhänger.
Wir haben jetzt langfristig dafür gesorgt, dass etwas wie Griechenland in Zukunft nicht mehr stattfinden kann. Mit der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts haben wir endlich Zähne, die zubeißen können, lange bevor Staaten in die Schuldenkrise tappen.
Ihre Bissfestigkeit muss die EU jetzt unter Beweis stellen. Auf wenig Gegenliebe stieß die Verschärfung des Stabilitätspaktes vor 7 Jahren, vor allem bei den Sozialdemokraten. Zum Beispiel bei dem damaligen EU-Abgeordneten Martin Schulz.
Intervention aus Brüssel müssen berücksichtigen, dass die soziale Lage der Menschen unterschiedlich ist. Und das tun die jetzt hier beschlossenen Maßnahmen nicht.
Genau auf diesen Punkt zielt auch die italienische Argumentation. Das Sixpack, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, ignoriere die sozialen Probleme Italiens mit seiner hohen Arbeitslosigkeit, argumentiert Italiens Finanzminister Tria in Brüssel. Das Sixpack sieht übrigens auch gemeinsame Standards vor, und zwar für Statistiken und Strafen, wenn Länder falsche Zahlen nach Brüssel melden. Strafen werden theoretisch auch dann möglich, wenn einzelne EU-Mitgliedsländer es mit ihrem Exportüberschuss übertreiben.
Wie geht es jetzt weiter im Streit zwischen Italien und der EU? Darüber habe ich mich mit Jens Südekum unterhalten. Er ist Professor am Institut für Wettbewerbsökonomie der Universität Düsseldorf. Ich habe ihn gefragt, ob Italien jetzt wirklich ein Defizitverfahren samt Milliardenstrafen droht.
Ob tatsächlich ein Defizitverfahren eingeleitet wird, das wird sich ja erst nächstes Jahr entscheiden. Wir sind noch momentan im sogenannten präventiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Also momentan kommen aus Brüssel nur Ratschläge und Drohungen. Tatsächliche Sanktionen kämen dann erst im Nachhinein und auch erst nach den Europawahlen. Und ehrlich gesagt bin ich skeptisch, dass da tatsächlich die Sanktionen umgesetzt werden, weil das ist noch nie passiert. Wir haben bei ganz vielen Ländern Verstöße gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Da müsste man dann schon sehr genau erklären, warum jetzt Italien bestraft wird und andere Länder nicht.
Weil Sie gerade von den Drohungen der EU sprachen, abgesehen von Milliarden Bußgeldern, welche Sanktionsmöglichkeiten oder Druckmittel hat sie denn überhaupt noch?
Im Prinzip keine. Also wirklich massive Sanktionen kann Brüssel gar nicht erheben. Und deswegen, das wesentliche Problem für die Regierung in Rom sind sowieso die Zinszahlungen und die Finanzmärkte, also die berühmten Spreads, für wie viel Prozent sich eben der italienische Staat verschulden kann auf den internationalen Märkten. Und diese Spreads sind jetzt schon gestiegen. Und wenn diese Konfliktlinie im Prinzip weiter nach oben geht, dann werden diese Zins- und Spreads auch weiter steigen. Das ist in dem Sinne das viel wirkungsvollere Mittel als diese Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts.
Und trotzdem sind heute nach der Ablehnung der EU, hat sich die Situation an den Anleihenmärkten entspannt.
Weil letztendlich da kaum was Neues in dieser Nachricht drin steckte. Also Brüssel konnte gar nicht anders, als im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts dort erstmal quasi eine Mahnung auszusprechen. Das haben alle Marktteilnehmer erwartet und auch, dass Italien jetzt sozusagen das ablehnt und sagt, wir werden uns aus Brüssel keine Vorschriften machen lassen. Und dieses Ping-Pong-Spiel, da ist im Prinzip, das ist ziemlich vorhersehbar gewesen. Weil ich glaube, die Märkte verstehen auch, dass das momentan vor allem ein politisches Manöver ist der Regierung, insbesondere von Salvini, dem Innenminister, im Hinblick auf die Europawahlen. Also, dass da einfach jetzt Brüssel sozusagen als der Gegner aufgebaut wird. Und die wirkliche Lösung für diesen Konflikt wird auch vor den Europawahlen kaum zu sehen sein. Das wird kaum passieren. Aber weil die Märkte das im Prinzip antizipieren, sind jetzt heute, glaube ich, auch die Zinsen nicht, haben die nicht stark reagiert.
Was glauben Sie denn, wie es jetzt weitergeht? Sehen Sie Kompromissmöglichkeiten?
Langfristig muss es zu einem Kompromiss kommen. Also ich denke, jetzt kurzfristig vor den Europawahlen wird nichts passieren, denn das ist einfach die politische Gemengelage. Aber letztendlich, ich meine, die Regierung in Italien und insbesondere eben auch Salvini von der Lega Nord, ich meine, er repräsentiert eine sehr wirtschaftsstarke Region, Norditalien. Seine Wähler sind einer großen Vielzahl Unternehmer, die haben kein Interesse daran, dass das Land wirtschaftlich ruiniert wird. Und die haben auch kein Interesse daran, dass Italien in einem chaotischen Prozess aus dem Euro ausscheidet. Ich glaube, bei Salvini geht es darum, dass er nach den Europawahlen einen noch größeren Einfluss in der italienischen Politik bekommen will. Die Fünf-Sterne-Bewegung aus dem Süden, die wirtschaftspolitisch, sagen wir mal, ganz anders eingestellt ist als er selber, dass die ihren Einfluss verliert, dass er im Prinzip vielleicht sogar Ministerpräsident wird in Italien und dann in irgendeiner Form einen Kompromiss mit Brüssel schließen wird, weil er letztendlich nicht anders kann. Denn wenn er bei dieser harten Linie bleibt und die Zinsen und die Spreads irgendwann dann permanent weiter steigen, was der Fall wäre, wenn wirklich kein Kompromiss zustande käme, dann ist er irgendwann nicht mehr handlungsfähig. Also die Finanzmärkte werden ihn mittelfristig praktisch dazu zwingen, in einen Kompromiss einscheren zu müssen. Und ich glaube, er versucht jetzt einfach nur, das noch ein bisschen rauszuzögern bis nach den Europawahlen und dann als der neue starke Mann von Italien diesen Kompromiss dann auch tatsächlich umzusetzen.
Habe ich Sie richtig verstanden? Wenn Sie von Kompromiss sprechen, dann meinen Sie ein Nachgeben Italiens? Von EU-Seite erwarten Sie da kein Entgegenkommen?
Das eigentliche Problem dieses Budgetentwurfs ist ja weniger jetzt die Gesamtzahl oder die gesamte Höhe der Neuverschuldung, sondern dass mit diesem Geld konkret Programme umgesetzt werden, wo sich eigentlich alle internationalen Beobachter einig sind, dass davon nur sehr, sehr geringe Wachstumsimpulse ausgehen werden. Aber was Italien braucht, ist mehr Wachstum. Und wenn mehr Geld ausgegeben wird und dadurch auch tatsächlich mehr Wachstum geschaffen werden kann, dann ist das eben eine mögliche Kompromisslinie, wo Rom und Brüssel beide ein Interesse dran haben. Ja, und von daher glaube ich, auch da wird die Kompromisslinie liegen, dass dann Salvini früher oder später, auch einfach weil er gar nicht anders kann, im Hinblick auf die Marktreaktionen, vielleicht sagt, na, wir wollen schon mehr Geld ausgeben, aber Brüssel eben sagt, wenn schon mehr Geld ausgeben, dann in anderen Bereichen mehr Investitionen, mehr Strukturreformen begleitet durch mehr Geld, aber eben nicht eine Frühverrentungsinitiative, kein bedingungsloses Grundeinkommen, wo sich eben alle einig sind, dass das eigentlich der falsche Weg ist und langfristig in Italien nicht für mehr Wachstum sorgen wird.
Zum Schluss, hat dieser Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU das Potenzial, eine neue Euro-Krise zu werden?
Natürlich ist diese Möglichkeit, die kann man natürlich nie ganz ausschließen. Ja, aber wichtig ist auch in Deutschland, dass wir eben so eine Panik nicht herbeireden künstlich. Ja, also wir müssen eben ganz deutlich sehen, die Situation, die jetzt in Italien ist, ist nicht vergleichbar mit der Situation, die wir in Griechenland zum Beispiel gehabt haben. Italien hat nicht über seine Verhältnisse gelebt in dem Maße. Die Zinszahlungen, die Italien zu leisten hat, sind deutlich geringer, als es in Griechenland der Fall war. Also deswegen sollten eigentlich alle einen Beitrag dazu leisten, die Finanzmärkte zu beruhigen und eben so einen hypothetischen Fall einer neuen Euro-Krise überhaupt nicht erst entstehen zu lassen.
Jens Südekum war das, Wirtschaftsprofessor an der Universität Düsseldorf. Es sind bewegte Zeiten für den Industriekonzern ThyssenKrupp. Erst fusioniert die Stahlsparte mit einem indischen Wettbewerber, dann wird die Aufspaltung des gesamten Konzerns beschlossen, gefolgt von einer Gewinnwarnung und heute dann einer enttäuschenden Jahresbilanz. Bis auf Weiteres bleibt das Unternehmen eine Baustelle. Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Es ist natürlich nur ein Zufall, dass der neue ThyssenKrupp-Chef seine erste Bilanz ausgerechnet am Buß- und B-Tag präsentiert. Doch das passt ganz gut, denn der Ruhrkonzern hofft auf bessere Zeiten und büßt gerade für Sünden aus der Vergangenheit. Denn dem Konzern droht eine Kartellstrafe wegen illegaler Preisabsprachen beim Verkauf von Stahl. Details wollte der Konzern heute nicht nennen, nur so viel sagte Rechtsvorstand Donatus Kaufmann.
Ermittelt wird gegen eine Reihe von Unternehmen und Verbänden. In Gesprächen mit dem Bundeskartellamt und auch aus eigenen Erkenntnissen sind wir zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Bußgeld auf über 50% gestiegen ist. Wichtig ist uns, die Vorwürfe betreffen Vorgänge aus der Vergangenheit.
Verfehlungen aus alten Zeiten, als bei ThyssenKrupp auch Preise von Aufzügen und Schienen abgesprochen wurden. All das wurde damals ziemlich teuer, auch wenn der Konzern inzwischen bereut und eine Null-Toleranz-Linie fährt. Sicherheitshalber musste er aber für die jetzt erneut drohenden Strafen Geld zur Seite legen. Mit Folgen, sagt Firmenchef Guido Kerkhoff.
Unter dem Strich steht ein Ergebnis von nur noch 60 Millionen Euro. Damit sind wir nicht zufrieden.
Denn das ist geradezu krümelig angesichts eines Umsatzes von 40 Milliarden Euro. Ein Gewinnrückgang von 80%. Das bedeutet auch, der Puffer für schlechte Zeiten wird immer kleiner. Das kommt ungelegen, denn der Essener Traditionsriese plant gerade große und teure Umbau- und Sanierungsarbeiten.
Willkommen auf der Baustelle. Denn genau das ist ThyssenKrupp aktuell und davon wird auch das laufende Jahr geprägt sein.
Nicht nur, dass die 27.000 Stahlarbeiter das Essener Konzernhaus nach 200 Jahren gemeinsamer Geschichte verlassen und, ausgestattet mit langjährigen Jobgarantien, in eine Gemeinschaftsfirma mit dem bisherigen Konkurrenten Tata wechseln. Auch die restliche Firmenzentrale wird sich verändern. Kerkhoff will sozusagen eine riesige Trennwand mitten durch den Konzern ziehen. Bis zum Oktober wird das Alltagsgeschäft von ThyssenKrupp in zwei unabhängige Firmen aufgespalten. ThyssenKrupp Industrials mit dem Bau von Großfabriken, Autoteilen und Aufzügen und 90.000 Mitarbeitern. Auf der anderen Seite ThyssenKrupp Materials mit 40.000 Mitarbeitern im Stahlhandel, der Schmiedetechnik und im Schiffbau. Beide Einheiten sollen damit schneller, flexibler und bei den Anlegern gefragter werden, die in der Regel spezialisierte Firmen bevorzugen. Einen Stellenabbau soll es nicht geben. Klar ist nur, so ein grundlegender Umbau, der kostet erst einmal und zwar nicht wenig.
Wenn Sie rechtlich einen Konzern wie ThyssenKrupp auseinandernehmen, kosten nicht nur an Beratern, sondern eben auch steuerliche Transaktionskosten, die dann anfallen werden in verschiedenen Ländern. Das hat alles dazu geführt, dass wir eben einen Kostenbetrag im höheren dreistelligen Millionenbetrag sehen.
Deswegen kommt der Gewinnrückgang gerade jetzt besonders ungelegen. Neben der drohenden Kartellstrafe gibt es noch viele Alltagsprobleme, etwa beim Bau von Großfabriken und Schiffen, wo Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Dazu gab es Qualitätsmängel bei der Autoteileproduktion und auch das ansonsten so starke Aufzugsgeschäft lief schlechter als erhofft. All das soll aber bis zum kommenden Jahr behoben sein.
Denn auf einer aufgeräumten Baustelle lässt es sich leichter arbeiten.
Richtfest soll dann im Januar 2020 sein. Dann sollen die Aktionäre den beiden neuen, umgestalteten und voneinander unabhängigen ThyssenKrupp-Firmen ihren Segen geben.
Mit diesem Beitrag von Jörg Marksteiner aus Essen sind wir am Ende der Sendung. Leon Becker in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.